Mein Thema heute Abend ist Orte der Gotteserfahrungen. Und es geht darum, darf ich stehen, oh Herr, an diesem besonderen Platz? Weißt du, Gott kannst du überall erleben, aber es gibt besondere Plätze, die der Herr sich so ausersehen hat. Und darüber wollen wir sprechen. Und die Gemeinde ist so ein Platz. Die Gemeinde ist so ein Platz. Zwei Kinder unterhalten sich und wo ist der Mittelpunkt der Erde? Weißt du, wo der Mittelpunkt der Erde ist überhaupt? Verstehst du? Und die unterhalten sich und dann fragen sie da einen Gelehrten oder den weisen Mann und dann sagen, Kind, da wo du stehst, da ist die Mitte der Welt, da ist die Mitte der Erde, da ist der Mittelpunkt, da wo du stehst. Und genau so ist es, da wo du stehst, ist der richtige Ort. Verstehst du mal? Orte, wo sich Gott offenbaren will, ist genau da, wo du lebst. Da, wo du kämpfst, wo du arbeitest, wo du dich befindest. Aber es gibt auch so Spezialplätze. Zwar kannst du Gott überall erleben, Gott ist überall gleich gegenwärtig, also so wie die Sonne. Die Sonne scheint über Gerechte und Ungerechte. Das Wort Gottes ist nicht gebunden. Du kannst das Wort Gottes überall lesen und Gott kannst überall erleben. Der Heilige Geist ist überall derselbe. Also das mal zu Fakt, du kannst hinfahren, wo du willst und du kannst Gott nicht weglaufen. Selbst wenn du zum Mond fliegen würdest, selbst dort würdest du Gott erleben und Gott begegnen oder vielleicht zum Mars nachher später oder zu den anderen Planeten. Also egal, wo du hingehst, Gott ist überall da. In der Bibel heißt es einmal, selbst wenn du deine Nester in den Sternen bauen wirst, zu Tyrus redet natürlich, zum Antichristen. Aber selbst wenn du deine Nester auf den Sternen, Planeten bauen würdest, ich will dich von dort auch runterstürzen und dich wieder auf die Erde, auf den Teppich zurückbringen. Gott bringt uns immer auf den Teppich zurück. Orte, wo Gott sich offenbart. Und doch ist es nicht gleich. Weißt du, obwohl die Sonne über Gerechte und Ungerechte scheint und so weiter, ist es doch nicht. Die einen sind im Osten, die anderen sind im Westen, die anderen sind im Norden, die anderen sind im Süden. Ich fand das ganz toll. Eigentlich habe ich gedacht, es wäre so schön, wenn ich da irgendwo am Nordkap wäre, da könnte ich nachts um 12 Uhr meine Zeitung lesen. Es ist hell, die Sonne geht nicht unter. Und es ist schon etwas Fantastisches, dass du am helllichten oder mitten in Mitternacht, dass du wie am Tag leben kannst. Also das sind die Kinder des Lichts. Und das ist genau so eine Phase, wo es heißt in der Bibel, und die Hütte Gottes bei den Menschen. Und sie werden keine Sonne brauchen, es wird keine Nacht mehr sein und die Hitze wird nicht mehr treffen. Also wo sind die Orte, wo immer Sonne scheint? Wo immer die Herrlichkeit ist? Gibt es sowas? Wir singen ein Lied, immer fröhlich, auch wenn manchmal Tage, dunkle Tage sind und betrübte Tage, sind alle Tage Sonnenschein. Es gibt eine Möglichkeit, wenn du in der Gegenwart Gottes lebst, hast du Sonnenschein. Und zwar alle Tage Sonnenschein. Also Orte, wo Gott begegnet, wir müssen das herausfinden. Nicht überall spürst du Gott gleich. Weißt du, es gibt dämonenfreie Zonen. Also das erlebe ich immer wieder. Wenn die Leute in die Kirche kommen, drücken sie schnell ihre Zigarette aus. Denn die wissen, in der Kirche wird nicht geraucht. Also ist das so nikotinfreie Zone. Da brauchst du gar kein Schild. Die Leute wissen das. Oder wenn die ein bisschen fromm sind, auch die Orthodoxen, wenn sie in die Kirche kommen, die nehmen die Mütze ab. Denn sie wissen, also man bedeckt nicht sein Haupt. Man kommt zu Gott also anders. Die Menschen spüren, so wenn sie religiöse Menschen spüren, wo Gottheit ist und wo die Gottheit nicht ist. Ich sage das mal pauschal. Ich rede nachher über Gott und Jesus Christus und den Heiland. Also nicht überall redet Gott zu dir gleich stark, gleich intensiv. Nicht überall wirst du gleich von Gott bedient. Also das passiert auch nicht. Weißt du, kannst dich gerne da auf dem Gartenbank, Parkbank dich hinsetzen und da wirst du nicht bedient. Da muss schon ein Café in der Nähe sein oder ein Restaurant. Nicht überall wirst du gleich von Gott angesprochen. Manchmal gehen tausende Leute vorbei, bis sich jemand vielleicht findet und anspricht. Nicht überall sieht man gleich oder hast du eine gute Sicht. Also es gibt schon spezielle Orte, wo Gott besonders einem ganz nahe ist. Manche Menschen, die sind da sehr sensibel und sie sagen, also da habe ich dieses Feeling, ganz besonderes Feeling. Jemand, also weil jetzt heute der Christopher Street Day da war, heute, wir haben letztes Jahr haben wir da eine Aktion gemacht, da am Breinschaltplatz, Geschwister von unserer Gemeinde, und die kamen zurück und haben gesagt, das ging nicht. Das ist Perlen vor die Säue werfen. Also du kannst nicht überall von Jesus reden. Du kannst auf dem Christopher Street Day, wo alle splitternackt rumlaufen oder was weiß ich, da sich amüsieren und sich austoben und laute Musik oder auf der Love Parade, haben wir auch schon mal Aktionen gemacht. Und das ist nicht so. Da kommst du dir blöd vor. Also nicht überall ist möglich, auf Gott zu hören. Du hörst manchmal deine eigene Stimme nicht einmal. als wir früher da etwas näher zum Tiergarten wohnten, dann, wir mussten alle Fenster dicht machen. Du konntest nicht mal in der Wohnung dein Wort verstehen durch die laute Rapmusik. Also nicht überall kannst du Gott gleich hören. So wie du nicht überall gleichen Händeempfang hast. Zwar mal versucht, es überall gleich zu schaffen, zu machen, aber du hast nicht überall den gleichen Händeempfang. So. Die Geister wissen, wo sie sich aufhalten. Also sie versuchen dann, alte Wüstenstätten zu benutzen. Also es ist erstaunlich, Dämonen, unreine Geister und so weiter, die findest du in Ruinen, alte Schlösser oder in irgendwelche Schluchten, Tälern, Wüstenstätten. Da heißt es, oder Geist durchwandert Wüstenstätten. Steht das also, wenn er irgendwo ausgefahren ist, durchwandert Wüstenstätten. Und in der Wüste wirst du schon angefochten, selbst wenn du Christ warst. Du siehst vom Heiland, in der Wüste begegnet ihm der Teufel. Nicht nur der Heilige Geist. Jesus war voller Geist und so weiter. Oder nachts auf dem Friedhof. Weißt du, als Camper, ich habe gerne so auf dem Friedhofparkplatz geschlafen. Und es ist also ruhig, aber ich habe keine Angst. Ich bin Kind Gottes. Ich habe keine Angst vom Geistern. Aber manche Leute sind da ängstlich. Wie kannst du? Wenn du Christ bist, kannst du vieles, was die anderen nicht können. Du kannst Gott sogar an Orten erleben, selbst wenn du in der Hölle wärst, kannst du Gott erleben. Also Gott ist überall. Wohin sollte ich fliehen vor deinem Geist? Also es geht um die Orte. Orte der Gottesoffenbarung. Selbst wenn ich mich in der Hölle bettete, so bist doch da, oh Gott. Und nehme Flügel der Morgenröte und flüge bis nach Japan oder da hinten Alaska oder auf der anderen Seite vom Pazifik, du bist auch da. Gottes Herrlichkeit erlebst du in der Natur. Zuerst mal, ich möchte ganz natürlich bleiben und nicht da irgendwie supergeistlich werden. Denn wenn du im natürlichen Gott nicht erlebst, wirst du auch im geistlichen Gott nicht erleben. Also Gott ist zuerst mal in der Natur, im Alltag erlebbar. Zu Hause, am Herd, zu Hause, im Wohnzimmer, zu Hause, am Arbeitsplatz. Da wird Gott erlebt und erfahren. Da, wo du leidest und wo du kämpfst. Wo gesungen und gebetet wird, dort wird Gott erlebt. Und nicht, wo geflucht wird, sondern wo geglaubt wird. Dort wird Gott erlebt. Da, wo sich vielleicht dein Leben abspielt. Es ist interessant, der Herr Jesus ging gerne auf die Berge zum Beten. Also und stieg auf einen Berg, um zu beten. Also wo er einsam ist, allein ist, wo er nicht abgelenkt wird. Und der Teufel versteht, dich abzulenken. Er hat so viele Methoden, so viele Tricks, dich abzulenken, selbst wenn es eine Fliege ist. Er kann dich sogar mit einer Fliege ablenken, dass du dich nicht auf Gott konzentrieren kannst. Und die Konzentration ist so wichtig, um Gott zu begegnen. Suchet mich von ganzem Herzen, sagt der Herr, von ganzer Seele und aus allen Gemütskräften. Suchet mich, so werdet ihr finden. Also du musst schon dich konzentrieren auf Gott. Es ist genauso wie es in der Natur. Es gibt nicht überall den guten Boden. Nicht überall wächst gleich. Jesus erzählt das Gleichnis vom vierfältigen Acker. Da fällt etwas auf die Dornen, unter den Dornen, etwas auf dem Weg, etwas auf das Steinige. Also nicht überall gedeiht der Mensch richtig. Weißt du, in einer stressigen Umgebung, wo gehetzt wird, wo nur dem Geld nachgejagt wird, wo Götzen gedient wird, wo die Gebote Gottes übertreten werden, da kannst du nicht gut gedeihen. Da, wo Sorgen sind, Krankheiten sind und etc. Also der Boden ist so wichtig. Weißt du, du bist nicht überall erwünscht. Das ist auch so. An welchen Orten offenbart sich Gott? Du bist nicht überall erwünscht. Nicht überall sind gute Bedingungen für dich. Und nicht überall bist du sicher. Und du kannst von Gott schon was empfangen. Aber bringst du das auch noch nach Hause? Verstehst du? Unterwegs wird es dir gestohlen. Denn wie oft bist du dann in der Gemeinde, im Gottesdienst irgendwo, oh, Halleluja, es ist gut, Herr, sein hier, lass uns Hütten bauen. Und plötzlich bekommst du so einen Schlag unter der Gürtellinie. Und dann bist du plötzlich wieder nüchtern. Herr, hier bauen wir die Hütten und plötzlich siehst du nur noch Jesus allein oder die Probleme oder sonst auch was. Verstehst du? Plötzlich sagst du, oh weh, oh weh, oh weh. Wo kann man Gott finden? Die Weisen, die sind dem Stern gefolgt. Und solange sie dem Stern folgten, solange sie der Vision folgten, waren sie auf dem richtigen Weg. Aber solange sie anfingen, dem Verstand nachzufolgen, der Logik, so von dem, was sie gelernt haben, wo wird ein König geboren? Natürlich in der Hauptstadt, im Schloss. Und so gehen sie nach Jerusalem und erschrecken die ganze Stadt. Oder der Kämmerer, der kauft sich ein Buch hin und denkt, wenn ich Gott finde, dann nur in Jerusalem. Gestern habe ich eine ganz gute Predigt gehabt. Ich bin selber sogar, ich habe mich gewundert, wie Gott mir das Wort Gottes aufgeschlossen hat. Jeder Prophet muss in Jerusalem sterben. Also was Jerusalem ist, das ist Gemeinde und so weiter. Und Jerusalem ist also, und die Propheten, jeder Christ, ich habe das übertragen nachher, jeder Christ muss in der Gemeinde sterben. Die Gemeinde ist dazu da, als Vorhof zur Hölle. Verstehst du? Also die Hölle tobt und wütet und versucht auszubrechen. Und hier musst du sterben, damit du nicht in der Hölle nachher, nach dem Totenreich, nicht mehr stirbst. Sondern Jesus sagt, wer jetzt an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbe. Und das ist nämlich die Gemeinde. Jeder Prophet muss in Jerusalem sterben. Und deshalb weint Jesus auch über Jerusalem. Diese Stelle ist mir so groß geworden. Also ein Ort, wo Gott sich offenbart, ist die Gemeinde. Und da musst du sterben. Nirgendwo musst du so viel schlucken wie in der Gemeinde, Bruder, Schwester. Nirgendwo, nirgendwo. Und die Gemeinde ist so der Ort, wo jetzt zugesetzt wird, wo der alte Mensch gekreuzigt wird. Was auch immer ist. Wo findet man Gott? Der Kämmerer versucht, Gott in Jerusalem zu finden, aber das findet er nicht. Verstehst du? Da musste dieser Philippus sich an den Wagen setzen und sagt, Bruder, verstehst du auch, was du liest? Also du kannst Gott nicht überall entdecken, vor allem wenn Gott nicht gegenwärtig ist. Wenn Gott nicht gegenwärtig ist, und die Juden haben schon lange Gott verloren gehabt. Der ist bei ihnen schon lange ausgestiegen gewesen. Die haben nur noch das Gesetz gehabt, Schriftgelehrten und etc. Gott wohnt nicht in Tempeln von Händen gemacht. Ich will jetzt nur die Orte skizzieren, wo wohnt Gott? Wo ist die Adresse? Deshalb fragten die Leute ja so ständig den Herrn Jesus, ja, wo bist du zu Hause? Damit wir dich besuchen können, damit wir zu dir kommen können, damit wir was von dir bekommen. Gott wohnt nicht in Organisationen. Gott wohnt nicht da, wo Menschen verehrt werden, verherrlicht werden. Also Orte, wo Gott wohnt und wo Gott nicht wohnt. Gott wollte in der Stiftshütte wohnen, also in einem Zelt. Gott wollte Camper sein. Der wollte mal da übernachten und mal das nächste Mal wieder im anderen Gebiet. Gott wollte an verschiedenen Plätzen mit dem Volk Gottes mitziehen. Da, wo die Kinder Gottes lebten, dort wollte Gott auch dabei sein. Er wollte nicht zementiert sein, irgendwo an einer Ecke, jetzt auf diesem großen, hohen Berg. Nein, Gott wollte auch mal im Tal wohnen, auch unter uns Menschen. Gott wollte mitziehen mit den Kindern Gottes. Also Gott will immer an unserer Seite sein. Was sagt Jesus, als er aufersteht und in den Himmel fährt oder bevor er das tut? Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wo ist Gott zu erleben? Bei uns, in unserer Gegenwart, da wo du bist. Da ist das Zentrum der Heilsgeschichte. Da passiert es. Wo war Gott in der Vergangenheit? Wo haben die Menschen Gott erlebt? Gott haben die Menschen nicht irgendwo in Israel, im gelobten Land. Weißt du, die Leute schwärmen von Israel. Das Land ist schön, wenn es Frieden gäbe. Das Land hat aber keinen Frieden. Schon Jahrtausende nicht. Weißt du, wo Gott erlebt wird? Im Feuerofen. Im Feuerofen. Im Schmelzofen. Da wird Gott erlebt. Dort gehen die rein, gebunden und preisen Gott. Wo wird Gott noch erlebt? In der Löwengrube. Gott wird in der Löwengrube erlebt. Gott wird in den Schwierigkeiten erlebt. Gott wird auf der Insel Patmos erlebt. Da, wo man sagt, krepier, verreck jetzt, lieber Johannes. Verreck jetzt. Also, aus mit dir. Und da bekommt er frisches Brot und frisches Wasser. Da bekommt er die Offenbarungen Gottes. Eine gute Frage. Wo ist Gott zu finden? Wo erlebt man Gott? Wo findet man Gott? Wo offenbart sich Gott? Und jetzt lese ich ein paar Bibelstellen mit euch zusammen. Jeremia Kapitel 2, Vers 7. Ich brachte euch in ein fruchtbares Land, damit ihr seine besten Früchte genießen könnt. Doch kaum wart ihr da angekommen, da habt ihr diesen Ort und das Land schon entweiht und mir schlecht gemacht, dass ich so verabscheue das Land. Weißt du, kaum ist man irgendwo angekommen, hier ist gut sein. Dann wird der Ort schon schlecht gemacht, werden die Leute schlecht gemacht, wirst du schlecht gemacht und so weiter. Da ist alles plötzlich schlecht. Zuerst mal ein gutes, wunderbares Land war, aber dann wurde alles schlecht gemacht. Dann heißt es weiter hier, Jeremia 2, die Priester haben nicht nach mir gefragt. Also wo offenbart sich Gott? Da, wo man nach Gott fragt. Herr, wie geht's jetzt weiter? Was passiert jetzt als nächstes? Da, wo man beweglich ist, wo man flexibel ist. Und so weiter. Sie haben meinem Gesetz nicht vertraut. Und sie kannten es nicht einmal. Sie interessierten sich auch nicht einmal. So, guck mal in Jerusalem, als die Weisen kamen, die waren alle schockiert. Ja, wir haben noch nie was gehört. Weißt du, wie soll sich Gott offenbaren, wo die Menschen Gott nicht kennen, wo sie nichts von Gott hören, wo sie nicht die Wahrheit hören? Die Wahrheit ist es, was uns frei macht und was uns weiterbringt und was uns hilft. Sie kannten nicht einmal mein Gesetz. Die Führer meines Volkes haben sich gegen mich aufgelehnt. Die Propheten, sie haben meinen Namen mit dem Baalgott verwechselt und im Namen des Baals geweissagt und nützlose Götzen sind sie nachgelaufen. Du siehst also, Gott ist nicht da, wo man falsche Botschaften bringt oder im Namen des Baals weissagt, also im Namen des Materialismus, im Namen der Bequemlichkeit und was so alles ist. Weißt du, Herr, Weißt du, es werden nicht alle, die Herr, Herr sagen, in das Reich der Himmel kommen, sondern die den Willen Gottes tun. Und hier lese ich dann weiter. Und sie laufen nutzlosen Götzen nach. Es gibt so viel, weißt du, Gott ist nicht da, wo man nutzlosen Dingen nachgeht, zur Nebensächlichkeit, wo man sich auf Nebensächlichkeiten konzentriert. Nein, wir müssen uns auf die Hauptsache konzentrieren. Und die Hauptsache ist, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Das ist die Hauptsache. Und da heißt es, die geistlichen Führer, die sind es schuld, die haben die Verantwortung. Denn Konfuzius hat einmal gesagt, wenn du das Volk verderben möchtest, verdirb den Priester. Verdirb die Altäre, die Kirche oder die Religion. Also, und das ist, wie der Teufel systematisch arbeitet. Da wird der Altar verdorben, da haben die Leute keinen Altar mehr, die haben kein Gesetz mehr, keinen Priester mehr und so weiter. Und da kann der Teufel machen, was er will. Aber wo Gottesfurcht ist, da ist Weisheit Anfang. Orte, wo Gott sich offenbart, das ist mein Thema. Priester haben eine ganz große Verantwortung. Weißt du, hier der Prophet Jeremia sagt, also sie leben nur für ihren Vorteil, sie suchen nur das ihre. Das Volk hört nicht einmal das Reden mehr. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, ich lese da im Esra-Buch, sie haben das Gesetz gefunden im Tempel, irgendwo im Schutt in der Ecke, beim Gerümpel. Und dann priesen sie Gott und weinten da eine ganze Woche lang, dass sie jetzt endlich mal das Gesetz gefunden haben. Wie kann man leben ohne dem Gesetz Gottes und dem Wort Gottes? Wie kann man Gott dienen ohne dem Wort Gottes? Aber die haben anscheinend es gekonnt. In 2. Mose 20, sie haben Moses gebeten. Und wo offenbart sich Gott? Wo man persönlichen Zugang zum Herrn hat. Sie haben Moses gebeten, Moses, rede du mit Gott, wir haben Angst. Wenn Gott mit uns redet, müssen wir sterben. Du siehst also auch wieder, sterben. Wenn Gott mit uns redet, muss mein alter Mensch, mein Ego sterben. Habe ich nichts mehr zu sagen. Moses, rede du mit Gott. Deshalb versuchen wir, dass jemand anders für uns mit Gott spricht. Oder dass Gott zu jemand anders für uns spricht. Rede du. Aber wisst ihr, wo Gott spricht? Wo du persönlich mit Gott redest. Wo diese persönliche Kommunikation ist. Nicht über Mittelsmänner. Ja, ich schicke meinen Priester vor und der soll die Messe für mich lesen. Das Gebet für mich sprechen. Weißt du, nicht, dass irgendjemand für dich betet. Du sollst selber beten. Das ist die Art und Weise. Und wenn du Gebetserhörungen haben willst, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu, mach zu. Das ist der Ort, wo Gott einem begegnet, wo es stockdunkel ist. Kein Licht, kein Funk, kein Kontakt ist. Und da betest du in deiner Kammer. Und die besten und stärksten Gebete sind Kammergebete. Die Kammergebete. Also, Moses, rede du mit dem lieben Gott. Aber von Angesicht zu Angesicht, Gott will von Angesicht zu Angesicht mit uns sich mitteilen, so auf Augenhöhe. Wisst ihr, das ist was Gewaltiges, mit Gott auf Augenhöhe, als Freund Gottes Gott begegnen. In 2. Korinther Kapitel 1, Vers 20, denn Gottes Verheißungen in Jesus sind ja und wir sagen Amen dazu. Also, wo du das Wort Gottes liest, die Verheißung empfängst, das ist der Ort, die Stätte, wo dir das Wort Gottes erklärt wird. Durch Jesus wird dir der Wille Gottes verwirklicht und in ihm wird der Wille Gottes bei dir vollendet und zu Ende geführt. Nur in Jesus. Und seine Verheißungen sind, ja, da brauchst du nicht diskutieren. Er will Gott mich heilen. Gott will dich heute Abend heilen. Gott will dich heute Abend retten. Gott will dir heute Abend helfen. Und Gott will dich heute Abend führen. Er will das. Und du musst nur, was? Amen sagen. Weißt du das? Das kriegen manche nicht raus. Amen. Verstehst du, dass der Prediger aufhört zu predigen? Nein. Jetzt ist richtig los. Weißt du, Jesus fing an zu predigen, erst nachdem er Amen, Amen gesagt hat und dann sagt, ich sage euch. Aber wir, Amen, da denken wir, jetzt hört's auf. Nein, da fängt es an. So sei es. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir das im Glauben nehmen, mit Gott persönlich reden und das, was er gesagt hat, einfach Amen sagen. Lies deine Bibel und setz ein Amen dahinter. Seine Verheißungen sind ja. Da musst du nicht mehr diskutieren, ja für mich, für mein Zeitalter oder für die Endzeit oder für meine Generation oder für Mann oder Frau. Die Verheißungen Gottes sind ja, grundsätzlich. Wo erlebt man Gott? Wo man glaubt. Der Platz, wo Gottes Verheißung sich erfüllen ist der Platz, wo du Amen sagen kannst. In Lukas Kapitel 2, 25 und folgende Verse, da ist eine kleine Geschichte drin. Nun, Herr, entlässt du deinen Diener, dieser Simeon, natürlich Hanna war auch dabei, entlässt du deinen Knecht, deinem Wort entsprechend in Frieden nach Hause gehen, denn meine Augen haben das Heil gesehen, dass du bereitet hast im Angesicht aller Nationen ein Licht zur Erleuchtung der Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Jetzt, deine Verheißung ist ja und jetzt ist Amen. Jetzt kann ich nach Hause gehen, jetzt kann ich Gott weiter dienen. Weißt du, Gott will uns sich offenbaren und wir sollten empfänglich sein und warten, bis Gott uns sich offenbart. Was ist passiert bei Simeon, bei der Hanna? Plötzlich, die waren vielleicht beim Spazierengehen oder vielleicht saßen sie auf der Parkbank und plötzlich sagt der Heilige Geist, geht in den Tempel oder in die Versammlung, geht, dort habe ich was für euch. Ja, was denn, Herr? Und dann gehen sie dorthin und sehen, da kommt ein junges Ehepaar mit einem jungen Kind und wollen das Gott weihen. Ach, da will der alte Priester, nein, sagt der Simeon, ich mache das schon. Ich mache das schon und nimmt ihn in die Hände und sagt, und nun lässt du deinen Diener in Frieden gehen. Weißt du, wenn du Gott erleben willst, musst du nicht nur am richtigen Ort sein, du musst auch zum richtigen Zeitpunkt da sein, wo Gott segnet und wo Gott sich offenbart. Und nicht erst kommen, wenn der Zug abgefahren ist. Viele kommen erst zum lieben Gott, nachdem alles zu spät ist. Ja, der Herr war da und ich wusste es gar nicht. Also immer auf den richtigen Zeitpunkt. Nicht nur der richtige Ort ist richtig, sondern auch der richtige Zeitpunkt und die richtigen Menschen. Jetzt, weißt du, stell dir mal vor, da wäre ein anderes Ehepaar gekommen. Da wäre an den Falschen geraten. Das ist er. Du musst genau wissen, auf wen der Heilige Geist sagt. Und der Heilige Geist sagt immer auf Jesus. Ob er jetzt kleiner Jesus ist oder großer Jesus. Auf Jesus. Der Heilige Geist sagt immer auf Jesus, Leute. Nicht auf den Pastor, nicht auf den Josef und nicht auf die Maria. Auf Jesus sagt der Heilige Geist. Es ist so wichtig, dass du offen bist für das Wirken Gottes und dass du wartest auf die Stunde Gottes, dass Gott redet, dass Gott sich offenbart, dass Gott einen Plan dir plötzlich sagt, ah, das ist er. Simeon und Hanna, die waren im richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, haben den richtigen Menschen sind sie begegnet. Das ist also der Herr Jesus Christus. Es gibt Orte der Sieges und Orte der Niederlage. Weißt du, und du musst rausfinden, an welchem Platz bin ich jetzt? Weißt du, überall bist du gut aufgehoben, aber du kannst an einem Ort mehr gesegnet werden als an dem anderen Ort. Du kannst in einer Gemeinde mehr gesegnet werden als in der anderen Gemeinde, obwohl sie alle aus der gleichen Bibel sprechen. Es kommt zuerst mal auf deine Herzenseinstellung an. Weißt du, dann ist egal, wer da vorne steht und predigt. Wenn dein Herz richtig ist, wird Gott zu dir reden. Aber nicht unbedingt immer und laufend. Du hast schon die Entscheidung, in einer richtigen, biblisch fundierten Gemeinde zu sein, wo das Wort Gottes in Freiheit verkündigt wird, wo man nicht aufgesetzt bekommt, ja, heute kommt nach dem Plan und sowieso, dann kommt der Sonntag sowieso nach dem und dem Tag und jetzt wird so nach der Liturgie einfach gepredigt. Nein, du musst auch frei sein, dass Gott reden kann. Vielleicht wird alles auf den Kopf gestellt, wenn Gott wirkt. Und meistens ist es so, wenn der liebe Gott wirkt, wird alles auf den Kopf gestellt. Das ist nicht so wie bisher. Also offen sein, wie Gott arbeitet. Gott lässt sich nicht an bestimmte Orte binden, wenn du sagst, ja hier, nur hier und nur hier und nur hier. Nein, Gott ist flexibel. Da bleibt er 3 Wochen hier und so. Kinder Israel hatten 42 Städten in der Wüste. Während der Wüstenwanderung. Und an jeder Raststätte haben sie eine neue Offenbarung bekommen. Die eine Raststätte, da kommen sie hin. Und ich sag dir, vielleicht kommst du manchmal in der Gemeinde und sagst, nein, bitteres Wasser, Mara. Verstehst du, so ein bitteres Wasser. Kein Mensch kann das Wasser genießen. Es ist zum Kotzen. Verstehst du, also müssen sich übergeben. Das Wasser ist nicht genießbar. Aber die kommen hin und, Moses, wie geht's weiter? Müssen wir hier an dieser Quelle verdursten? Kein Wasser? Da ist Wasser, aber das Wasser ist nicht genießbar. Und dann geht Moses im Busch, schneidet ein paar Äste und wirft es ins Wasser und sagt so, im Namen des Allmächtigen. Und das Wasser war genießbar. Weißt du, da muss das Kreuz wieder hin. Also wo offenbart sich Gott? Wo das Kreuz gepredigt wird. Wo das Kreuz gepredigt wird. Wo das Kreuz in dieses Ungenießbare hineinkommt. Und vieles ist in unserem Leben nicht genießbar, Leute. Vieles ist da, wo du hinkommst an diese Orte, das ist also zu heiß. Zu kalt, zu bitter oder dann zu süß womöglich. Nix. Aber da muss das Kreuz hin und das Kreuz macht das Leben genießbar, macht die Umstände deines Lebens genießbar. Und das ist das Wichtigste. Die meisten Leute haben keine Ahnung vom Kreuz. Wozu ist das Kreuz da? Um das Leben erträglich zu machen. Um das Leben erträglich zu machen. Verstehst du das, was ich sage? Ist es dir klar, das Kreuz macht unser Leben, unser Alltag, tägliches Leben erträglich, damit der alte Mensch zu was Neuem wird. So, Orte des Sieges. Aber heutzutage, wenn ich so die Ort, die Gedenkstätten betrachte, was sind die heutigen Gedenkstätte? Also es ist, wir Deutsche, wir müssen uns eigentlich schämen. Die ganzen Gedenkstätte sind Städte des Krieges, der KZ, was an jeder Ecke ein Konzentrationslager ist gewesen mal und so weiter. Lauter negative Gedenkstätte, wo Menschen gelitten haben, wo Menschen geblutet haben, wo Menschen geflucht haben. Städte der Bedrückung. Und dann wundern wir uns, ja, ich werde nicht frei, ich kann nicht loben. Wir sollten Städte des Sieges aussuchen. Und eine Städte des Sieges, ob das dir passt oder nicht, ist Golgatha. Lasten verschwinden auf Golgatha. Da starb einer, der hat's ausgerufen, es ist vollbracht. Die Städten des Verbrechens, weißt du, also hier sind so und so viele Juden umgekommen und dort sind wieder so viele erschossen worden und da sind so viele Polen umgebracht worden und da sind so viele Kinder umgebracht worden. Lauter negative Gedenkstätten. Wir müssen die Städten suchen, wo die Siege vollbracht wurden, wo Jesus triumphiert hat, wo Gott triumphiert hat und wo du triumphiert hast. Und wir müssen an diese Städte vorbeigehen. Weißt du, wir sollten wirklich eine positive Einstellung zu unserem Leben bekommen. Bis hierher hat Gott uns gesegnet. Das sind solche Gedenkstätten, eben Ezer. Bis hierher. Und da preist du Gott. Und schau zurück in deinem Leben. Wo sind die Stationen in deinem Leben, wo Gott dich gesegnet hat? Wo ist Gott dir begegnet? Vielleicht als kleines Mädchen, kleiner Junge, vielleicht hat Gott dich irgendwie bewahrt und vielleicht ist der Herr dir erschienen. Und ich bin sicher, Gott erscheint den Kindern. Gott erscheint den Kindern, weil die Kinder noch unschuldig sind. Aus dem Mund der Säuglinge und Unmündige habe ich mein Lob zubereitet. Also, nicht den Propheten, sondern Kinder erleben Gott. Und vielleicht hast du als Kind irgendwo in deiner Kindheit eine Gotteserfahrung, einen Engel gesehen, Schutzengel vielleicht, Kinder haben Schutzengel. Und geh wieder zurück, wo du das letzte Mal wusstest, der Herr war mit mir. Mein Gott. Und dann in deinem Leben, da warst du in so einer Krise, wolltest dich das Leben nehmen und so weiter. Und dann kam irgendwie ein Wort der Ermutigung, ein Wort des Trostes. Plötzlich in deiner Verzweiflung hast du Licht bekommen. Denk an diese Lichtmomente. Das sind die Highlights in deinem Leben. Das sind die Orte, wo Gott dich bisher offenbart hat. Und dann geh mal alles durch und sag, Herr, das habe ich erlebt und das habe ich erlebt und das habe ich erlebt. Weißt du, das sind Erfahrungen. Und denk an deine Lebenserfahrungen. Nicht nur, oh Herr, ich brauche wieder was Neues. Verarbeite zuerst mal das Alte. Das, was du erlebt hast. Das sind die Meilensteine in deinem Leben. Weißt du, wenn du keine Meilensteine in deinem Leben hast und die nicht in deinem Weg platziert sind, da kannst du dich gar nicht richtig orientieren. Das sind die, an denen musst du alles vorbei, wenn du abfallen möchtest, wenn du wieder verloren gehen möchtest, du musst dann sagen, nee, das war auch nichts, das war auch nichts, das war auch nichts, das war auch nichts. Weißt du, und am Schluss sagst du, nee, aber das war was. Gott hat mich bisher geführt, dich vielleicht rausgeführt, vielleicht dich in eine Verbindung gebracht mit irgendeinem Menschen, mit einer Sache oder irgendetwas, du, ja, vielleicht mit Christen sogar womöglich. Jemand kam und du hast gar nicht gedacht, dass der dich bekehren will. Nein, der wollte sich mit dir nur unterhalten und er hat dir Jesus vermittelt. Denk an diese Siege. Jemand hat für dich gebetet. Das sind Erfahrungen. Und der schon einmal für dich gebetet hat, dich einmal zu Jesus geführt hat oder dir einmal geholfen hat, der kann durchaus auch ein zweites Mal dir helfen. Denn wenn Gott einen einmal benutzen konnte, kann ihn auch zweites und drittes Mal für dich benutzen. Denk an die Segensorte, die Gott in deinem Leben gewirkt hat. Denk an die Art und Weise, wie Gott gewirkt hat. All das sind so Signale, Zeichen für unser Leben, wie wir weitermachen. Entdecke die Orte, die wirklichen Gedenkstätten. Nicht nur, oh, da bin ich so ausgeraubt worden, da bin ich betrogen worden, da bin ich über den Tisch gezogen worden. Vergiss es, da bin ich operiert worden. Aber denk an die schönen Sonnenstunden. Und du hast genug Sonnenstunden in deinem Leben. Aber wir sind gewohnt, immer die Nachtstunden zu zählen, was nichts ist und was nichts taugt. Jesus ist die Sonne der Gerechtigkeit. Jesus wurde vom Heiligen Geist, und das ist für mich so, da bin ich immer so stutzig, jedes Mal, wenn ich das lese, Lukas Kapitel 4. Jesus wurde vom Geist Gottes in die Wüste geführt. Nicht vom Teufel. Leute, nicht vom Teufel. Vom Heiligen Geist. Er war voll Heiligen Geistes und jetzt wurde er in der Wüste geführt, damit er noch mehr Heiligen Geist bekommt. Damit der Heilige Geist noch stärker in ihm ist. Er wurde vom Geist Gottes in die Wüste geführt. Und hier hat er noch größere Siege erreicht. Denk an die Stunden, wo du deine Siege erlebt hast. Wo du dein Ego überwunden hast, wo du einfach irgendetwas unter Kontrolle bekommen hast, dich selbst beherrschen konnte. Denk an diese Stunden, wo du eigentlich mal den Teufel demütigen konntest. Und wenn du einen Teufel mal gedemütigt hast, wenn du schon zum nächsten kommst, verborgt er sich schon zu dir. Aber du musst wissen, wo habe ich zum ersten Mal den Teufel gebunden oder gedemütigt, ihm widerstanden, ihm widersprochen, nicht gemacht das, was er wollte. Weißt du, denk drüber nach, wo hast du eine Wegweisung bekommen? Was hat dir geholfen? Vielleicht hast du in der Notzeit, in deiner Krise, eine Bibel zur Hand genommen und die einfach wild aufgeschlagen. Und das war's. Vielleicht musst du wieder mal wild die Bibel aufschlagen. Das ist zwar kein Orakel und kein Horoskop, aber du solltest bereit sein, Wort Gottes zu hören. Eigentlich solltest du permanent Wort Gottes hören, dann brauchst du keine Orakel und kein Horoskop mehr. Auch kein frommes und auch kein Losungsbüchle. Weißt du, dann hast du immer die Losung in deinem Leben. Du weißt, was der Herr will von dir. Es ist gut, ein Wort Gottes zu wissen für den Tag. Es ist gar nicht so schlecht. Weißt du, in der Wüste hat Jesus das Wort zu gebrauchen gelernt. Guck mal, der war selbst das Wort, aber in der Wüste lernt er, seine Worte auszusprechen. Wo hast du mal was widersprochen und widerstanden und gesagt, nein, denk darüber nach. Und wie war das? Du sagst also, da ist aus mir rausgeplatzt. Plötzlich sagte ich nein. Und du hast dich über dich selbst gewundert. Das waren Stunden, wo Gott dir nahe war, wo Gott dir gnädig war. Plötzlich konntest du widersprechen und dem Negativen widerstehen. Nachher warst du wieder der Alte. Und hast wieder gemacht, was die anderen dir sagen. Aber du hast lichte Momente gehabt. Wo hast du zum letzten Mal lichte Momente gehabt? Das sind die Stunden, das sind die Orte, das sind die Situationen, wo du wieder Gott erleben kannst. Und nochmals, und nochmals, und nochmals. Orte des Sieges. Die ersten Christen, weißt du, die sind in Jerusalem geblieben. Aber interessant ist, wo sie geblieben sind in Jerusalem. Die sind auf dem oberen Söller gegangen. Sie sind an einem alten Platz gegangen, da wo sie wussten, hier war Jesus. Diesen Platz hat Jesus rausgesucht. Und wisst ihr, der obere Söller ist nichts anderes als der Abendmahlsaal. Der hat wahrscheinlich Johannes Markus gehört. Und wo ist das Mahl, das du bereitet hast? Und wurde durch die Führung des Heiligen Geistes wurden die Jünger hingeführt und wir wussten, das ist der Platz, hier kann noch was passieren. Und die saßen einmütig am Pfingsttag beieinander auf dem oberen Söller, da wo das Abendmahl gefeiert wurde. Und dieser Platz, dieser Ort, dieses Haus, das war später auch das Gemeindezentrum, wo die sich nach und nach versammelten, bis sie zerstreut wurden, bis Gott andere Wege mit ihnen gegangen ist. Aber das ist durch den Heiligen Geist da hingeführt. Wo bist du zum ersten Mal hingeführt und hast Gottes Gegenwart erlebt? Das Abendmahl. Wie heißt es in der Bibel? Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an und so jemand die Tür auf, zu dem will ich oder wollen wir einkehren und mit ihm das Mahl halten. Wo hast du zum ersten Mal mit dem Heiland Gemeinschaft gehabt? Persönliche Gemeinschaft. Das ist deine Heimat. Es sei denn, Gott bringt dich nach Afrika. Das ist das Zuhause, da wo du die ersten Glaubensschritte bekommen hast. Und die blieben einmütig beieinander auf dem oberen Söller. Und sie haben gebetet 10 Tage lang, bis der Heilige Geist kam. Und sie haben auch weiter daran festgehalten. Und Jesus sagt, bleibt in Jerusalem. Du kannst nicht irgendwo in Jerusalem da bei den Juden da in der Synagoge untertauchen und so weiter. Nein. Guck mal, und was hat der Herr aus ihnen gemacht, als sie geblieben sind und gewartet haben an dem Ort, den der Herr bereitet hat. Weißt du, in der Bibel lesen wir Johannes 14, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Du kannst lange warten, bis du dorthin kommst. Auf jeden Fall, du kommst dorthin, wenn du tot bist. Aber der Herr hat auch hier im Leben schon eine Stätte vorbereitet. Und das war dieser Abendmahlsaal damals. Wo ist der Platz, das du für das Fest, für das Mahl vorbereitet hast? Und der Wasserträger geht hin, die Folge diesem Wasserträger, guck mal, wo das Wasser hingetragen wird. Das ist eine ungewöhnliche Situation, dass ein Mann Wasser trägt. Normalerweise in Orient trugen die Frauen das Wasser. Also, wo ist etwas Ungewöhnliches? Der Ort, wo Gott mich segnet, sind immer ungewöhnliche Orte. Da geht nicht normal zu. Und da geht auch nicht jüdisch zu. Vergiss das, dort, dieses Mahl wurde römisch eingenommen und sie lagen, da waren da die Kissen und da waren die Sofas, die lagen zu Tisch. Nicht, dass sie unterm Tisch lagen, nein, die lagen zu Tisch. So heißt es, so übersetzt Luther. Sie lagen, die haben also im Liegen das Mahl eingenommen. Natürlich, Da Vinci zeichnet das als großen Abendmahlstisch, aber sie saßen, nein, die lagen auf dem Boden und auf Ledersesseln. Lies mal durch, studier die Bibel. Du wirst da erstaunliche Einzelheiten finden. Du wirst Einzelheiten finden, wie Gott alles zubereitet. Ganz anders, als ich gedacht habe. Ganz anders, total anders. vom Heiligen Geist geführt werden. Das ist so wichtig. Den Wasserträger. Wo ist das Wasser des Lebens? Wo wird das Wasser des Lebens hingetragen? Oder wieder rausgetragen? Also wo ist dieser Wasserträger? Orte des Segens. Wo offenbart sich Jesus? Wo hat Jesus befohlen? Also nicht nur Golgatha. Viele Christen, die bleiben nur bei Golgatha. Es ist schön, dass es Golgatha gibt. Aber wenn du heute nach Jerusalem fährst, und ich habe mich bemüht, ich war eine ganze Woche in Jerusalem und gesucht, wo ist Golgatha? Ich wollte Golgatha finden. Da ist nur ein Busbahnhof in der Nähe, weiter nichts. Also von dieser Schädelstätte ist nicht mehr viel zu sehen. Also wo ist Golgatha? Und gut, dass man Golgatha nicht mehr findet. Eigentlich gut. Und da ist eine Bemerkung, die Bibelschreiber, die bringen eine Bemerkung, wo ist Golgatha? Und sagt er, Golgatha übersetzt Schädelstätte. Hier, in deiner Schädelstätte muss der Sieg Jesu verwirklicht werden. In deinem Denken muss Jesus Sieg umgesetzt werden, muss der Sieg Jesu verstanden werden. Deshalb brauchst du nicht diesen Hügel Golgatha da. Das ist nur ein Busbahnhof von den Arabern zur Zeit. Oder ja, zu dem Zeitpunkt war es. Und was es heute ist, weiß ich nicht. Und dann in der Nähe steht noch ein Hotel. Also Golgatha. Aber weißt du, eigentlich was die Christen geprägt hat, war der obere Söller, der Heilige Geist. Das war der Ort des Durchbruchs. Das war der Ort des Triumphes. Und diesen Jesus hat Gott auferweckt, den ihr getötet habt. Töten kann jeder, aber auferwecken kann nicht jeder. Orte des Sieges. Wir dürfen nicht bei Golgatha für alle Zeit und Ewigkeit bleiben. Ja, kommt hin nach Golgatha, kommt nach Golgatha. Es ist schön. Als Sünder musst du dorthin. Als Sünder musst du deine Lasten loswerden, deine Krankheiten loswerden, dein Übel loswerden. Aber wenn du dann losgeworden bist, jetzt fängt das Leben an. Kannst nicht als Dauerzustand Golgatha nehmen. Jetzt brauchst du den Heiligen Geist und sie wurden neu erfüllt und die wurden ausgepeitscht und zusammengeschlagen und sie gehen wieder in diesem Raum, wo sie dort waren, in ihrem Gemeindezentrum und sie wurden wieder erfüllt vom Heiligen Geist. Erstaunlich, wie Gott wirkt. Immer derselbe Ort. Bis Gott was anderes für sie vorgesehen hatte nachher. Jesus wurde also vom Geist in der Wüste geführt, wo das auch immer war, das ist mir vollkommen egal. Dort wurde angegriffen und Satan greift dich immer an, wenn du die Führung des Heiligen Geistes in deinem Leben beginnt. Wenn Gott etwas mit dir vorhat, dann wirst du es sehen. Das habe ich ja gestern gesagt. Hör dir diese Predigt von gestern an. Da machst du die Hölle durch. Dann machst du die Hölle durch. Aber du kriegst noch mehr Kraft. Durch die Kämpfe wirst du stark, Bruder, Schwester. Wenn du keine Kämpfe hast, wirst du ein Schwächling bleiben. Je mehr Kämpfe, desto mehr Siege hast du. Und in der Bibel heißt es, wir als Kinder Gottes, wir überwinden. Du entdeckst die Kraft des Wortes Gottes, du entdeckst die Führung des Heiligen Geistes, du entdeckst das. Und wo passiert das? Immer im Alltag. Das ist der Ort. Dort kannst du Gott erleben. Heiliger Geist ist der Ort des Sieges. In Lukas 4, Vers 18, da heißt es von Jesus, er nimmt eine Stelle aus Jesaja, der Geist des Herrn ist über mir. Du siehst also der Ort, wo der Heilige Geist ist. Der Heilige Geist ist über dir, Schwester, Bruder. Der Heilige Geist über dir. Der Geist des Herrn ist über mich. Und wo hat sich der Heilige Geist am Pfingsten sich hingesetzt und sich niedergelassen? Als Feuerzunge auf dem Haupt eines jeden Gläubigen. Jeder Einzelne, guck mal, ist so ein Flammenträger. Jeder Einzelne ist so ein Brandstifter. Der Geist Gottes ist über mich, sagt Jesus. Und wozu? Und wozu den Armen das Evangelium zu predigen, Gefangene zu befreien, Blinde sehen zu machen? Warum haben wir den Heiligen Geist? Wir haben nicht den Heiligen Geist irgendwie nur, dass wir uns selbst erbauen, dass wir irgendwas Großes so aus uns selber machen. Nein, unser Auftrag ist Mission. Weißt du, unser Auftrag ist, für den Herrn zu dienen, den Armen das Evangelium zu predigen. Und was sind die Armen, die nichts haben? Die nichts können, die nichts sind. Weißt du, die Religion verkraftet geistgesalbte Menschen nicht. Der Geist Gottes ist über mir. Und Geschwister, genau das ist der Ort, wo sich Gott offenbaren möchte. Über dich, in dir, unter dir, neben dir, vor dir, hinter dir. Da ist es, der Geist Gottes über mich. Und die Nazarener haben damals das nicht verkraftet. Die wollten Jesus auf den Abhang hinunterstürzen. Aber was hat er getan? Er ging durch sie mitten durch. Wenn du den Heiligen Geist hast, du gehst durch all die Schwierigkeiten mitten durch. Du gehst durch die Krankheit durch, du gehst durch die Ängste durch, du gehst durch die Schwierigkeiten durch. Die wollen dich alle runterstürzen, dass du aufgibst. Nein, du gehst mittendurch. Ich kann mir den Herrn Jesus vorstellen. Weißt du, ich komme aus verschiedenen Erweckungszeiten und ich habe verschiedene Erweckungszeiten erlebt. Also ich kann gut vorstellen, der Herr Jesus, die wollen ihm runter. Jesus, jetzt geht's abwärts mit dir, jetzt ist aus zu dir. Und dann hat der Herr Jesus plötzlich so einen Schreier losgelassen. Weißt du, du kannst mit dem Heiligen Geist einen Schreier loslassen, da zittert die Erde. Und plötzlich schrie er und die flogen alle weg und flogen weg. Huh, was ist denn das? Weißt du, wenn Jesus schreit, wenn du schreist im Heiligen Geist, wie der Hirsch schreit nach Wasser, wenn du so schreist, du, da kriegst du Gänsehaut. Hast du schon mal, als in Norwegen hinter unserem Haus war ein Elch und der hat gebrüllt. Du kriegst richtig zitterst, wenn so ein Elch brüllt. Und so, und wenn der Hirsch schreit nach Wasser und wenn das Kind Gottes schreit nach Gott, wenn der Löwe brüllt, der Löwe in dir, Jesus Christus, der Heilige Geist, nicht der Teufel. Was dann passiert? Da zittert die ganze Luft. Und Jesus ging mitten durch sie hindurch. Schau die Jünger dir nach Pfingsten an. Und schau die Jünger vor Pfingsten ab, an was sie das waren. Weißt du, das ist ein großer Unterschied, ob du voll Heiligen Geistes bist. Aber der Geist Gottes muss dich übernehmen. Weißt du, der Heilige Geist muss es übernehmen. Es reicht nicht aus, nur bis zum Knöcheln im Wasser zu sein. Es reicht nicht, bis zum Knien im Wasser zu sein. Das Bild vom Propheten Hesekiel. Es reicht nicht, bis in der Hüfte im Wasser zu sein. Es reicht nicht, nur bis zum Hals im Wasser zu sein. Manche sind im Geist Gottes schon bis zum Hals drin. Die sind schon gesegnet. Aber weiß Gott, möchte noch mehr. Der möchte, dass das Wasser dich übernimmt und dich trägt und dich davonträgt. Und dich dorthin trägt, wo er dich haben will. So wie Jonah, dass er an den Platz kam, wo er gar nicht hin wollte, wo er weggelaufen ist. Und ich sagte, wenn der Heilige Geist richtig arbeitet, er wird dich immer an die Plätze zurückbringen, wo du Gott weggelaufen bist, wo du Gott aus der Schule gelaufen bist. Und wo du gesagt hast, nein, oh Gott, nach Ninive, ich gehe überall hin, aber nicht nach Ninive. Und gerade dort kommt nachher der Fisch und spuckt dich raus nach Joppe und dann gibt's keine Entschuldigung mehr, dann musst du dorthin, sonst frisst dich der Löwe. Und der bringt dich dann dorthin. Also, weißt du, der Geist Gottes, wenn der uns übernimmt. Und der Moment ist, weißt du, vielleicht sind manchmal Leute in Sturm geraten und die Gemeinde in Sturm geraten und vielleicht die Familie in Sturm geraten. Warum? Die müssen dich über Bord werfen. Die müssen sagen, so jetzt ab mit dir. Und dass Gott dich da nachher trägt und Gott dich nachher führt und Gott für dich sorgt. Wie geht's jetzt weiter mit mir? Also Jona ist ein ganz interessantes Bild und wir kriegen oft vielleicht gar kein anderes Zeichen als das Zeichen des Jona. Nach Pfingsten, die Leute, weißt du, da interessieren sich nicht viel fürs Gesetz da, sondern Freimut predigen sie das Wort Gottes. Was ist Freimut? Guck in deinem Lexikon nach, was Freimut ist. Weißt du, nicht immer eingeschüchtert, das darf ich nicht und das darf ich nicht und das darf ich nicht. Weißt du, als Kind Gottes hast du die Freiheit, freien Mut hast du. In Freimut. Orte, wo Gott sich offenbart. Gott offenbart sich nicht im Gefängnis. Geistlich gesprochen. Gott wirkt im Gefängnis. Ich habe in Königsberg eine Gemeinde gegründet im Gefängnis. Wir haben dort die Leute getauft. Ich habe Fotos. Ich glaube, vielleicht hängen sie sogar noch ein paar draußen. Was im Gefängnis? Einmal im Gefängnis. Und das sind alles Schwerverbrecher, lebenslängliche. Und denen hat man das Evangelium gepredigt. Die nehmen das Wort Gottes auf. Und dann ist ein Gefängnis, also ein Gefangener, ein lebenslänglicher Gefangener, der Christ wurde, der schon Christ war mal, aber dadurch, dass er vom Glauben abgefallen ist und da reingekommen ist, manchmal fragt man sich, warum fällt einer vom Glauben ab und kommt ins Gefängnis? Und dieser Mann, der ist also lebenslänglich im Gefängnis gewesen, nicht zu Tode, die haben die Todesstrafe nicht gehabt also in dieser Zeit, aber also dort im Gefängnis lebenslänglich und der erlebt Jesus und sagt, oh Gott, vergib mir alle meine Sünden. Also ich war ungehorsam, bin dir weggelaufen und jetzt bin ich hier, ich komme hier nicht mehr raus. Und der Heilige Geist hat uns gezeigt, und du bist jetzt der Pastor im Gefängnis. Und der muss bis heute noch, wenn er dort noch ist, die Gemeinde, die Gruppe im Gefängnis leiten. Der hat aufgebaut, der hat dann missioniert, der wusste Bibel, kommt aus frommen christlichen Haus. Manchmal wunderst du dich, warum manche Leute aus christlichen Häusern im Gefängnis landen. Warum? Die sollen ein Segen sein, wie Josef im Gefängnis war und dort ein Segen wurde oder in Ägypten ein Segen wurde. Weißt du, mach Gott keine Vorschriften, Gott geht seinen Weg. Orte, wo Gott sich offenbart. Gott offenbart sich im Gefängnis. Ich habe so eine Herrlichkeit erlebt, im Gefängnis. Und wir mussten wieder zurück nach Deutschland. Aber Gott hat dort weitergewirkt. Gott hat dort weitergewirkt. Und das Interessante war, dieser Offizier oder der Gefängniswärter, und der stand da. Wir haben die Erlaubnis gehabt, zu predigen, zu machen, was wir wollen. Und er stand da und sagt, Leute, Jetzt, die haben euch aufgerufen, wer will sein Leben Jesus übergeben? Und die kamen fast alle nach vorne, weil der Gefängniswärter es sagte. Und das Schöne war dabei, der Heilige Geist hat gewirkt, nicht nur der Gefängniswärter. Aber Gott benutzt diesen Kommunisten, da war ja noch Gorbatschow zum Teil an der Macht, benutzt den Gefängniswärter, um eine Gemeinde im Gefängnis aufzubauen. Und der Schwerverbrechern. Und Gott liebt die Schwerverbrecher. Denn Gefangenen wird das Evangelium gepredigt. Der Geist des Herrn ist auf uns. Und weißt du, wir müssen uns vom Heiligen Geist leiten lassen. Das ist so wichtig. Dann sind wir auf dem richtigen Dampfer, auf dem richtigen Weg. Schau die Jünger an, wie sie gewirkt haben. Sie haben Erfahrungen mit Gott gemacht, die sie vorher gar nicht dachten. Und natürlich auch derselbe Gott, der Leute manchmal ins Gefängnis gehen lässt, holt die Leute aus dem Gefängnis raus. Denk nur an Petrus. Der wahre Tempel Gottes, das wahre Haus Gottes, das bist du und das bin ich. Der Geist Gottes ist auf mir. Und der Herr hat mich gesandt, sagt der Herr Jesus, um den Armen das Evangelium zu predigen. Überleg einmal, du bist eine wandelnde Ewigkeit, eine wandelnde Herrlichkeit. Du bist ein wandelnder Segen, wo du hingehst. Du bist der Segen. Nicht, dass Gott dich segnet oder das, nein, du, wo du hinkommst, das, was du berührst, ist gesegnet, wenn du mit dem Herrn verbunden bist. Das ist, darauf kommt es an, die Verbindung zu Gott. Wie die Verbindung ist. Was ist der Ort? Das ist der Ort, den Gott sich erwählt hat, dieses Moria. Was ist Moria? Naja. Das ist der Berg, wo der Abraham seinen Isaak geopfert hat. Das ist der Berg, das ist der Ort. Weißt du, wir können uns die Orte nicht aussuchen, ja, in die Gemeinde mit dem hohen Turm oder dem flachen Turm oder gar keinen Turm. Wenn ich nochmals eine Gemeinde, eine Kirche hätte, würde ich keinen Turm nehmen. Ich brauche keinen Turm. Ich brauche keinen Turm. Gott ist auch ohne Turm zu erreichen. Ohne Turm. Aber das ist nur so ein Zeichen für die Menschen draußen, die brauchen so einen Turm. Nein, wir brauchen keinen Turm, wir brauchen den Heiligen Geist. Was nützen die ganzen Türme, wenn wir, und die ganzen Minarette, wenn wir den Heiligen Geist nicht haben? Der Heilige Geist ist ausschlaggebend. Der Geist des Herrn ist auf mir. Moria, dieser Hügel. Und, weißt du, wo soll ich meinen Isaak opfern? Wo soll ich meinen Zehnten hinbringen? Wo soll ich das Wort Gottes hören? Wer soll mich segnen? Gerade dort an dem Berg Moria, da ist ein alter Priester, Melchisedek. Und dem bringt er den Zehnten. Und da bringt auch das Opfer, diesen Isaak, dort auf diesem Berg Moria. Gott zeigt uns, wo du den Zehnten hinbringst, wer den Segen dir spendet und wer dich heilt und wer was weiß ich. Ja, und wo du dein Leben hingibst. Weißt du, du kannst dein Leben hingeben an die falsche Adresse. Und da ist kein Bock da. Und der arme Isaak muss sterben. Da kann nicht gerettet werden. Weißt du, so viele Leute dienen einer Organisation und sie dienen nicht Gott. So viele Leute dienen irgendeiner Sache, einer Idee, einem Ideal. Aber die meisten Leute können ihre Ideale sowieso nicht verwirklichen. Schau doch die Leute an, die was tun sollten. Geisterfüllte Menschen sind also Menschen des Sieges und des Segens. In Hesekiel 37, schöner Vers, Vers 3. Menschensohn, komm und sprich zu diesen Gebeinen. Weißt du, Der war voll Heiligen Geistes, dieser Hesekiel. Der Hesekiel ist geflogen. Also, der hat eine Entrückung erlebt. Und, weißt du, wenn du schon eine Entrückung erlebst, das ist anders, als nur im Bauch des Fisches zu sein. Und er ist da angeflogen gekommen plötzlich und sieht dieses Lager, dieses Knochenfeld. Und dann fängt er an, sagt der Geist ihm, weissage du jetzt. Und sagt er, aber Herr, das ist alles durcheinander, ein Chaos. Weissage in dieses Chaos. Weißt du, dieses Lagerfeld da, dieses Totenfeld, Gebeinfeld. Und vielleicht geht's in deinem Leben auch so. Also da ist keine Hoffnung. Da soll was passieren, da soll was geschehen. Auf diesem Lagerplatz, wo lauter Leichen, lauter Knochen, lauter Gerippe, lauter Schädel, lauter Rippen, lauter Gelenkknochen. Und er fängt an zu weisen. Knochen, kommt zusammen! Ja, und dann plötzlich steht ein Skelett nach dem anderen. Spalier. Und jetzt sprich zu den Gebeinen, dass sie Fleisch wachsen und Sehnen und so weiter. Und weißt du, du musst lernen. Selbst an dem in einem Wüstenfeld, in diesem Totenreich oder der Situation, in der du dich befindest, lauter Totengebein. Wie soll das passieren? Wie soll das zugehen? Wie soll da so kleiner Knochen zu irgendeinem anderen Knochen noch zusammenfinden? So ein Splitter da. Bei Gott ist alles möglich. Du musst nur sprechen. Und sprich. Ja, aber ich habe keine Kraft, ich habe keinen Glauben. Das interessiert Das darf dich nicht interessieren. Gott hat dir gesagt, rede, dann rede. Gott, wenn du Gott sagst, tu es, dann tu es. Ob du verstehst oder nicht verstehst. Wir müssen so weit kommen. Und das ist der Ort, das ist der Punkt, wo was passiert, wo wir etwas tun im Namen Gottes, ohne zu verstehen. Wie soll das passieren? Sprich zu den toten Gebeinen. Wenn wir im Geist sind, kann das ganze Feld voller toten Gebeine, die können verstreut sein, wie sie wollen, zermalmt sein, wie sie wollen, die plötzlich stehen sie zusammen. Weil Gott es dir die Autorität gegeben hat. Wir sollten lernen, in der Autorität Gottes zu reden, in unserer Situation, in dem Bild, was wir da haben. Das kannst du dir gar nicht denken und vorstellen und ausmalen, wie das funktionieren soll. Unmöglich. Aus diesem Chaos soll was werden. Und das ist der Ort, wo Gott sich offenbart. In deinem Chaos. C-H-O-S. In deinem Chaos. Gott offenbart sich in deinem Chaos. Hier soll was passieren? Nein, Gott, unmöglich. Wie hat Gott die Welt geschaffen? Das war ein Chaos auf dieser Welt. Wie heißt in 1. Mose 1, Vers 1, und Gott schuf Himmel und Erde, und dann ist Punkt, da ist aus, da passt, und dann Vers 2 ist das nächste, und dann schuf Gott erst richtig, was er geschaffen hat. Der Geist Gottes brütete über die Urflut. Da war ein Durcheinander, ein Feuermeer, Wassermeer, ein Dampf und was weiß ich. Das war ein Chaos. Dazwischen ist dieser Fall des Luzifers passiert, zwischen 1. Vers und 2. Vers von 1. Mose 1 und Vers 1 und 2. Da ist ein Chaos passiert. Und in dieser Zeit, verstehst du? Und Gott macht aus dem Chaos Kosmos. Halleluja. Gott will aus deinem Chaos Kosmos machen, Bruder, Schwester. Und wie hat Gott es auch geschaffen? Genauso wie beim Hesekiel da. Und Gott sprach, es werde. Und hier, Hesekiel spricht, es wird. Es wird. Was du sagst, das passiert durch das Wort Gottes. Kannst du dir das vorstellen? Aus diesem Chaos, die schöne Schöpfung, das wir heute haben. Und das ist alles aus dem Nichts geworden. Also aus der Wüste, und die Erde ward wüst und leer. Und gerade aus dieser Wüste, aus dieser Nichts, da ist etwas geworden. Kosmos. Ordnung. Du bekommst Vollmacht von Gott und du sollst sprechen. Oh, trockene Knochen, komm zusammen. Ausgedorrte Knochen, und das ist kein Leben. Weißt du, da ist überhaupt nichts zu hoffen. Das ist die Situation, wie Gott handelt, wo nichts zu hoffen ist. Das sind die Orte, wo Gott sich offenbart. Wo alles hoffnungslos ist. Wo schon der letzte Ball stirbt und weggeht und aufgibt. Gerade in so einer Situation offenbart sich Gott. Mit uns ist gerade bald aus und vorbei, sagt jemand im Alten Testament. Und gerade da fängt Gott mit diesem Überrest, nicht nur mit dem Rest, sondern Überrest, was kaum mehr zu hoffen ist. Fang an zu glauben dem Evangelium. Dir kann geholfen werden. Das ist unsere Botschaft die ganze Zeit, den ganzen Monat Juni und Juli und wahrscheinlich August werde ich auch mal weitermachen. Weil das ist das Einzige, was die Menschen brauchen. Es wird dir geholfen werden. Gott braucht ein Instrument, das sich von ihm gebrauchen lässt. Und im Psalm 46, Vers 10 heißt es, seid still und erkennt, dass ich der Herr bin. Seid still und erkennt, dass ich der Herr bin. Was musst du tun? Still sein. Seid still und erkennt, dass ich der Herr bin. Psalm 46, Vers 10. Das ist alles. Sei still. Sei still in deinen Problemen. Oh Gott, ich habe nichts zu essen, nichts zu trinken, weiß nicht, wo ich wohnen werde, ich habe kein Obdach. Vergiss es. Sei still. Vertraut dem Herrn, ich soll stille sein und ich will für euch streiten. Wir müssen uns einen Platz erreichen, von wo aus Gott wirken kann und wo ich still sein kann. Ich weiß, Gott ist da. Gottes Hand ist nicht so kurz, dass er nicht helfen könnte. Dass er uns in unser Leben nicht eingreifen könnte. In Markus 9, Vers 23, alle Dinge sind dem möglich, der da glaubt. Weißt du, du musst in eine Phase, in einem Zustand kommen, Gott kann alles. Das ist der kindliche Glaube. Naive Glaube, für die Theologen viel zu kompliziert oder zu einfach, zu simpel, was es auch immer ist. Gott kann alles. Lass uns zusammen sagen, Gott kann alles. Glaubst du das? Gott kann alles. Sollte Gott etwas unmöglich sein? Ich sag dir schon noch, was Gott nicht kann. Ich weiß, was Gott nicht kann. Soll ich euch sagen, wollt ihr wissen, was Gott nicht kann? Gott kann nicht lügen. Das kann er nicht. Aber sonst, er kann alles. Und seine Verheißungen sind ja, und wir sagen Amen dazu. Gott kann alles. Wenn der Geist Gottes über uns kommt, sind wir plötzlich von heute auf morgen andere Menschen. Wisst ihr, ich denke nur an einen jungen Mann, der war Strichjunge in Heilbronn in der Gemeinde. Der, weißt du, und man sagt, Homosexualität ist nicht heilbar. Für mich ist es heilbar. Wenn der Geist Gottes kommt, dann musst du nicht große Therapien und große, was weiß ich, Sachen. Der Heilige Geist kam über den jungen Mann, der wurde erfüllt und er sagte, ich will ein anderer Mensch werden. Obwohl er nicht war. Er war immer noch derselbe Junge, also dieselben Gefühle gehabt, dieselben Probleme gehabt, aber er sagt, ich will ein anderer Mensch werden. Und in dem Moment, da sagt der Herr, mit deiner Hilfe werde ich ein anderer Mensch. Und es hat vielleicht ein Jahr gebraucht. Und da gab's Kämpfe, gab's Rückfälle. Weißt du, es ist kein Verbrechen, wenn es Rückfälle im Leben gibt. Denn wir sind auch nicht von heute auf morgen gleich perfekt. So, und es gab einige Rückfälle. Aber dann, und dann hat er etwas getan. Dann sagte er, ich will meinen Namen ablegen. Meinen alten Namen lege ich ab. Ich bin eine neue Schöpfung in Christus. Und dann hat er den neuen Namen angenommen, Lukas, und wir haben dann ihn nochmals getauft, und er ist jetzt auf den Namen Lukas getauft, und er ist jetzt Lukas, und von dem Moment, wo er sogar nicht nur jetzt neuer Mensch wurde, sondern sogar auch neuen Namen angenommen hat, und wir sind zum Standesamt gegangen, hat diesen neuen Namen im Pass sich eingetragen, er ist jetzt ein neuer Mensch, und wenn man dann ihn mit den alten Menschen, Gerhard, glaube ich, hieß er, angesprochen hat, dann sagt er, wen suchst du, Gerhard? Den gibt's nicht mehr, der ist schon längst tot. Obwohl, der existiert nicht mehr. Weißt du, Orte, wo Gott sich offenbart, Gott offenbart sich in deinem Herzen. Gott offenbart sich in deinem Herzen. Die Verwandlung, diese Umkrempelung, diese Veränderung passiert in dir. Also am Anfang gab es Probleme. Dann riefen sie in der Gemeinde, Gerhard, ist ja gar nicht aufgestanden. Ja, dich habe ich gemeint. Ich sage, nein, mich gibt's nicht mehr. Also dieses mich gibt's nicht mehr, ich existiere nicht mehr, ich bin nicht mehr da. Verstehst du? Also das war eine positive Wende in seinem Leben, dass er gar nicht mehr existiert. Wir existieren nicht mehr. Sind wir in Christus, sind wir eine neue Schöpfung. Und ist aus Kosmos, Chaos Kosmos plötzlich geworden. Plötzlich Kosmos, Ordnung, wunderbare Ordnung. Ezekiel 37, Vers 10. Durch das Wort des Herrn ist eine große Armee entstanden. Ja, steht es da. Durch das Wort des Herrn. Nicht durch das Wort des Propheten, sondern weil Gott durch den Propheten gesprochen hat. Sprich Gottes Worte aus. Das ist der Ort und der Platz, wie Gott sich offenbart. Gott benutzt Botschafter. Und wir sind Botschafter an Christi Stadt. Werd mal Botschafter. Rede wie ein Botschafter für dein Land, für den Himmel. Fang an, für den Himmel, für dich hier auf dieser Erde zu sprechen. Nicht ich, Johannes Matthäus, wünsche mir. Nein, wünsche dir als Botschafter des Himmels und sag, der Himmel wünscht sich das hier. Der Himmel wünscht sich, dass Menschen gesund werden. Der Himmel wünscht sich, dass Menschen frei werden. Der Himmel wünscht sich, dass Menschen stark werden. Der Himmel wünscht sich, dass den Menschen gut geht. Sag, der Himmel wünscht sich. Nicht ich wünsche mir. Du wünschst dich gar nicht. Du bist gar nicht gefragt. Wenn ich so an unsere Botschafter, die hier auch in unserer Gemeinde sind, wenn ich dran denke, ja, der spricht für sein Land. Verstehst du? Der spricht für sein Land als Botschafter. Und das ist toll, wenn ich für mein Land sprechen kann. Und dein Heimatland ist der Himmel. Halleluja! Das Reich Gottes, das ist der Ort. Dort sind wir adressiert und eingetragen. Dort gehören wir hin. Nicht hier, in der Hölle, im Abgrund. Im Tal der Schrecken. Wir sollen uns hier nicht heimisch fühlen und ein Zuhause, ein Zelt bauen. Bau deine Zelte nicht im Tal des Elends, heißt es mal in der Bibel. Weißt du, oh Gott, wir kommen hier nie mehr raus. Nein, mit Gottes Hilfe werden wir schon rauskommen. Wir sind Botschafter des Himmels. Also, wo bist du zu Hause? Mit Christus sind wir versetzt an himmlische Örter. Hast du es gelesen mal? Weißt du es? Kannst du nachlesen. Eine himmlische Örter. Das ist der Platz, wo unsere Siege entschieden werden und unsere Kommandos ausgehen. Und er wird seinen Engeln befehlen und die werden sich um uns lagern. Der Teufel möchte diesen kindlichen Glauben nehmen. Es gibt sichere Plätze, sichere Zonen, wo der Teufel dich nicht angreifen wird. Wenn du in Jesus bist. Wenn du in Jesus bist. Wenn du Jesus liebst. Wenn Jesus dein Herr ist. Weißt du, für mich persönlich war es so eine große Lektion. Ich wusste nicht, wie kämpfe ich als Christ gegen Sünde und Lachsheit und Anfechtung und so weiter, all diesen Dingen. Wie mache ich das? Und ich habe immer mich bemüht und immer wieder Sprüche aufgesagt. Und wenn ich schon einen Spruch hörte und was gut war, aufgeschrieben schnell und dann wieder gleich umgesetzt. Und so spricht der Herr und dann gleich nachgeplappert. Aber passiert es nicht viel. Kennt ihr sowas? Ich kenne das, ich weiß es. Verstehst du? Und gekämpft. Und dann kommt so ein Bauer aus Österreich und hält da eine Bibelwoche bei uns und uns erzählt, also ich habe immer im Fleisch gekämpft. Ach doch, das kenne ich, sowas bei mir auch, dass ich kämpfe und ich habe immer Niederlagen gehabt. Und dann hat der Herr ihm einen Traum geschenkt oder eine Vision oder eine Botschaft und er hat gesagt, Kind, lass mich kämpfen. Denn wenn der Teufel an seine Tür geklopft hat, hat er die Tür aufgemacht und er hat gleich etwas unter der Gürtellinie bekommen und lag wieder schon eine Weile auf dem Boden und so weiter, weil er immer die Tür aufgemacht hat und wollte sehen, wer da draußen klopft und anklopft und rein will. Und dann hat der Herr gesagt, wenn der noch einmal anklopft, lass mich an die Tür. Du sollst, bleibst hier hinten, wo du sonst auch immer hinkommst, wenn du auf dem Boden liegst. Du bleibst schön hinten. Und dann macht Jesus die Tür auf und als der Teufel, das war der erzählt, als der Teufel ihn sah, Jesus, der macht die Tür auf, ist in der Luft gesprungen, umgedreht und pst, weg war er. Das ging ein paar Mal und immer wieder. Und jetzt sagt er, jetzt weiß ich, wie man richtig kämpft. Lass Jesus ran. Lass Jesus an die Tür, wenn du Anfechtungen hast. Lass Jesus an die Probleme ran. Lass Jesus. Und das geht nicht von heute auf morgen. Weißt du, dir kocht es. Du hörst das Klopfen und du sagst, Herr, hier, siehst du, merkst es nicht? Lass Jesus an dein Problem ran. Orte, wo Gott sich offenbart. Weißt du, der Teufel geht nicht gerne hin, wo Jesus ist. Weißt du, der geht nicht gerne hin. Da flieht er. Und Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Er ging immer dort hinein, wo die Menschen krank waren, wo die schwach waren, wo der Tod herrschte, auf dem Friedhof, wo der Lazarus stank schon und so weiter, unterbricht da diesen Leichenzug oder geht in die Leprastation oder wo Menschen bluten oder auf den Schlachtfeldern, wo Elend und Not ist. Dort geht Jesus hin. Das sind die Orte, wo Gott sich offenbart. Denk nicht, Gott offenbart sich in der Gemeinde. Gott offenbart sich da, wo Menschen siechen und leiden. Im Krankenhaus, im Gefängnis, in der Leprastation oder ja an der Gosse, in der Straße. Dort offenbart sich der Herr. Dort ist der Herr. Er sucht, er kam zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Wenn du Gottes Offenbarung haben willst, geh nicht zu den frommen Pharisäern und die da immer dreimal am Tag beten und was weiß ich noch, mit Lappen wedeln oder sonstig was machen. Nein, geh dorthin, wo Menschen weinen. Wie heißt es in Matthäus 25? Da kommen die Pfingstler natürlich. Jetzt pass auf, das ist ein Wort an die Charismatiker, an die ganz super Frommen. Ja, Herr, und der Herr sagt, ich kenne euch nicht, wo kommt ihr her? Ja, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen Tote auferweckt? Haben wir nicht das alles? Gewaltige Zeichen, das können nur Pfingstler. Die Baptisten bringen das nicht fertig. Und die Landeskirche und die Katholiken, das ist nur für Pfingstler. Das. Haben wir nicht deinen Namen geweissagt? Und was sagt Jesus? Pff, weiß ich gar nicht. Kenne euch gar nicht. Wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Und dann sagt er, ja Herr, weiß ich es nicht. Dann sagt der Herr, ich war gefangen und ihr habt mich nicht besucht. Ich war krank, ihr habt mich nicht besucht. Ich war hungrig, ihr habt mich nicht gespeist. Ich war durstig, ihr habt mich nicht getränkt. Ich war nackt und ihr habt mich nicht bekleidet. Und dort ist Jesus zu finden, bei den Nackten, bei den Kranken, Schwachen und so weiter. Wenn du Jesus suchst, such nicht in eine charismatische Gemeinde, so schön wie sie ist. Und so lieb, wie sie ist, Jesus ist bei den Elenden, bei den Zerbrochenen, bei den Traurigen, bei den Depressiven, bei den, ja, bei den Hoffnungslosen. Dort ist Jesus zu finden und dort wirst du Jesus erleben. Orte, wo du Gott erlebst. Dann geh und knie dich neben deinem Bruder hin und sag, du, ich kann auch nichts. Mir geht's genauso schlecht wie dir, aber wir können zusammen beten. Wir können zusammen beten. Und dann betest du und plötzlich erlebst du, dann springt er auf und fängt an Halleluja zu jubeln und zu jauchzen. Und sagt, ich bin frei, ich bin frei, ich bin frei. Und da erlebst du die Herrlichkeit Gottes. Verstehst du, was ich dir sage? Psalm 144, Vers habe ich jetzt nicht. Psalm 144, wahrscheinlich wird es ganz kurz sein. Da heißt es, Gott sagt, dass er uns Menschen entgegeneilt. Weißt du, Gott kommt uns entgegen. In diesem Psalm ist da beschrieben, Gott kommt dir und mir entgegen, kommt auf uns zu. Bevor wir Gott suchen, hat er uns schon längst gesucht und gefunden. Er geht uns entgegen. Jesus ging zu den Schlimmsten. Also wenn du Jesus finden willst, Gott erleben willst, den Heiligen Geist erleben willst, der Heilige Geist ist bei den Trostlosen, denn er ist der Tröster. Bei den Verzagten, bei den Mutlosen, nicht bei den Pharisäern. Die wollen nur kritisieren. Ja, du hast fünfmal Vater gesagt und nur einmal Gott. Verstehst du? Und dann zählen sie, machen so eine Strichliste. Weißt du, er ist nicht bei diesen, die nur so Worte, Glauberei machen, die irgendwie ihre Religion zusammenschustern. Gott ist an den Orten des Elends zu finden, durchweg im Chaos. Gewiss, das sieht aus. Du musst nicht die Perlen vor die Säue werfen, wie jetzt hier auf diesen Christopher Street Day oder irgendeinem anderen Tag, wo die Leute ganz andere Sachen im Kopf haben. Aber du sollst dorthin gehen und Menschen diese Perlen dorthin bringen, wo Not herrscht. Da küssen die Leute dir die Hand. Die nehmen dir aus der Hand, wo die Not ist. Nicht, wo nur gejubelt wird. Weißt du, du brauchst die Satten, musst du nicht speisen. Die Gesunden brauchen den Arzt nicht. Die Starken brauchen den Arzt nicht. Die Lustigen brauchen den Arzt nicht. Aber die Kranken, die Schwachen, die Elenden, da wo Tränen kullern, an Orten des Elends, da wo Menschen leiden, wo hungern, wo sie gefangen sind, dort den Herrn zu bringen, dort den Herrn groß zu machen und sag, komm, ich bete mit dir. Und das ist unser Auftrag. Weißt du, Gebet ist unser Auftrag. Fang an zu beten, du musst nicht arbeiten. Du musst doch keine Drogentherapiekette aufbauen. Da musst du das alles gar nicht. Und die Leute da zwingen, Hühner der Eier abzusammeln. Nein, du musst nur die Leute in die Gegenwart Gottes bringen und die Gegenwart Gottes heilt die Menschen. Wo begegnet Gott uns heute? Er begegnet uns in Jesus. In der Gemeinde, bei den Stillen, die Stille sein können. Weißt du, den Leuten hilft manchmal viel mehr, wenn jemand neben ihnen steht und der ist ganz still und hält den Mund. Sag einfach, ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Bleib bei dir. Das sind wahre Gebete, wo gar nicht viele Worte gemacht werden. Was willst du eigentlich dem lieben Gott erzählen? Du weißt den ganzen Unsinn, was du da ihm erzählen möchtest und ihm beschreiben möchtest. Weißt du, du kannst, alle Worte können Gott nicht fassen. Der ist viel zu hoch und viel zu gewaltig. Steh einfach still. Sei still. Gott, du bist mir zu mächtig, zu stark, zu allmächtig. Oh Gott, ich fasse es nicht, aber ich stehe da. Und dann stehst, machst die Augen zu und stehst neben deinem Bruder, deiner Schwester und gibst das weiter, was du hast. Und das sind Gebete ohne Filter. Gebete, wahre Gebete, die aus dem Herzen kommen. Gebete, die im Geist geschehen. Weißt du, wie wird Gott angebetet? Gott wird nicht mit großen, frommen Worten, Hebräisch, Lateinisch und Griechisch angebetet. Nein, Gott wird im Geist und in der Wahrheit angebetet. In Aufrichtigkeit. Stehst da, du, ich bin auch ein Mensch, mir geht's genauso dreckig wie dir, aber ich vertraue ihm. Ich hoffe auf ihn und ich setze mein Vertrauen auf ihn. Er wird mir helfen. Gott wird uns nicht zu Schanden werden lassen. Gott wird uns durchtragen. Immer wieder sich auf Gott berufen, den Namen Gottes preisen, nicht die Probleme preisen. Weißt du, im Geist und in der Wahrheit Gott anzubeten. Die Probleme sind da, aber wir sollen den Problemen sagen, dass wir einen großen Gott haben, einen starken, mächtigen Gott haben. Weißt du, du brauchst nicht abgelesene Gebete oder schön gedruckte Gebete oder vorgesprochene Gebete. Nein, lass es, bete aus mit deinem Herzen. In der Bibel heißt es, und ich schütte mein Herz Gott aus. Ich schütte Gott mein Herz. Das sind echte Gebete, die im Himmel ankommen. Gebete, die aus der Tiefe kommen, die wahrhaftig sind. Gebete, die aus dem Heiligen Geist gewirkt sind. Und der Heilige Geist, wie betet der Heilige Geist? Wie heißt es im Römer 8? Mit Seufzen. Mit einem unaussprechlichen Seufzen. Weißt du, was Seufzen ist? Das ist Seufzen. Ich kann das gar nicht nachmachen. So kompliziert bin ich gar nicht. Oder so kompliziert bin ich. Seufzen. Der Heilige Geist vertritt uns mit einem unaussprechlichen Seufzen am Thron Gottes. Weißt du, du betest und stammelst und der macht es dann beim Vater so, dass der Heilige Geist oder dass der Vater nicht anders kann, dir als zu helfen und einzugreifen. Gebete, die Gott verherrlichen, die mit Jesus übereinstimmen. Weißt du, Gebete des Dankes. Wenn du nichts anderes beten kannst, danke für deine Errettung, die du noch gar nicht hast. Aber die besitzt es schon im Glauben und im Geist. Aber danke, dass er dich errettet hat, dich zum Kind Gottes gemacht hat. Wie habe ich den Heiligen Geist bekommen? Weißt du, mir hat niemand vorgebetet, so empfängt man den Heiligen Geist, sprich mir nach. Nein. Ich habe Gott gedankt für Jesus, für das teure Blut Jesu. Ich wusste nichts anderes. Ich bin in seiner Gemeinde groß geworden. Das Blut Jesu war A und O. Und einfach gesagt, Gott, ich danke für Jesu Blut. Jesu Blut reinigt mich von allen Sünden. Jesu Blut wäscht mich frei und löst mich. Und Jesus ist der wunderbare Heiland. Und ich habe den Heiland gepriesen, den Herrn Jesus gepriesen. Und plötzlich hat mich die Sprache verschlagen und bete plötzlich ganz andere Sprachen. Bete Französisch oder Chinesisch oder Spanisch oder was ich sonst noch was. Plötzlich fließt das. Und dann wieder, oh, das Blut, das rühme ich nur. Das teure Blut, das mich erlöst. Du, ich habe das Blut gepriesen. Preise Gott. Das ist der Ort, im Lobpreis offenbart sich der Herr. Fang an zu preisen. Nicht im Jammern. Im Jammern offenbart sich der Teufel. Vergrößert sich noch. Und so weiter. Wirkt noch mächtiger. Preise Gott. Und er wird den Weg des Heils dir zeigen, den Ausweg aus dem ganzen Labyrinth deines Lebens. Weißt du, stell dich nicht dieser Welt gleich. Die Welt jammert. Aber preise Gott. Und vergleich dich mit Gott, vergleich dich mit dem Reich Gottes, mit dem Kind Gottes. Du bist ja mehr als ein Prinz. Du bist ein Königskind. Und dann bekommst du seine Gesinnung, seine Einstellung, seine Liebe. Und dann, lieber Vater, aber lieber Vater, du wirst sehen, was du erlebst, wenn du anfängst zu danken. Danke für deine Gesundheit, auch wenn du den letzten Schnaufer keuchst. Ja, in aller Liebe. Weißt du, mit Dank erreichen wir mehr als mit Jammern. Mit Dank, Gesundheit kommt zu uns. Je mehr du dankst, Danken hat positive, man würde sagen, Energien, Kräfte. Gott in Arbeit wird gebracht durch Danken. Erlebe die Gegenwart Gottes. Also, wo erlebt man das? Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Da fängt es an, der Ort, wo Gott die Gebete erhört, das ist der Ort innen drin. Zuerst, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und der Mann liegt in Schutt und Asche, kratzt sich an seinen Wunden. Hiob war im Koma, als er dieses Gebet gesprochen hat. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Der war außer Sinn. Seine Frau sagt noch daneben, sag doch deinem Gott ab jetzt endlich. Also es bringt doch nichts. Und da sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Weißt du, dieses Gebet von Hiob wird dir den Himmel aufschließen. Glaub ich das? Fang an zu beten, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, auch wenn links und rechts nur noch Sterben ist, nur Leichenfeld ist, nur lauter Totengebeine sind. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Preise Gott. Wisst ihr, dass Gott da ist, dass Gott existiert, dass Gott alle Macht hat. Und das bringt dich in die Nähe Gottes. Orte, die Gott segnet. Das ist die Tenne von Obed-Edom. Auch so eine Tenne, dann bringen sie die Bundeslade zurück, die Israeliten, David vorne an und so weiter, da passiert ein Unglück und dann lassen sie die Lade hier liegen, sie haben so Schrecken von Gott, weil da war einer, der wollte reingucken, was in der Bundeslade drin ist, obwohl nicht viel drin war, er wollte sehen und ist tot umgefallen und dann wollten sie nicht mehr weiter transportieren und dann haben sie den Bauern gefragt, den Obed-Edom, können wir die Bundeslade bei dir abstellen in der Scheune, auf der Tenne, auf dem Dreschplatz? Oh ja, ja, könnt abstellen, aber Wegen der Bundeslade wurde Obed-Edom so gesegnet, dass David eifersüchtig und neidisch wurde und sagte, was? Ich will sie nach Jerusalem bringen. Herr, zeig mir, wie das funktioniert. Weißt du, ich kaufe dir alles ab. Weißt du, der Herr segnete wegen der Bundeslade den Obed-Edom so überaus reich. Verstehst du? Ob er nachher Souvenire verkauft hat oder was er da verkauft hat, weiß ich nicht. Aber der wurde so gesegnet. Der wurde so gesegnet. Wenn du Gottes Wort aufnimmst, du wirst reich gesegnet. Da werden die Menschen eifersüchtig auf dich. Und Bundeslade ist nichts anderes als das Wort Gottes, der Bund Gottes, der Vertrag Gottes mit dir. Wenn du in diesen Vertrag einsteigst, wenn du an das Wort Gottes glaubst, du wirst überbitten und verstehen, so gesegnet, dass Leute auf dich neidisch werden. Und das muss wieder mit uns Christen passieren. Die Menschen müssen in unserer Umgebung neidisch werden auf uns Gläubige. Was? Ihr habt mehr als wir. Ihr singt, obwohl alles heult. Und plärrt und jammert und klagt. Ihr seid guten Mutes, seid zuversichtlich. Obed-Edom hat die Bundeslade aufgenommen. Nimm das Wort Gottes. Mach das Wort Gottes zu deinem Altar. Bei den meisten Leuten, wenn du die meisten Leute besuchst nach zu Hause, geh mal zu Hause zu den Leuten und frag, wo ist dein Altar? Dann sehen sie in so einem Kasten. Das ist meistens in dem besten Platz im Wohnzimmer auf. Verstehst? Den Kasten. Das ist ihr Altar. Das ist nicht mehr das Wort Gottes. Und dann wundert man sich, dass alle möglichen negative Gedanken, Pessimismus, Aberglaube, Unglaube und weiß der Kuckuck noch, was da kommt. Verstehst? Weil dieser Altar mittendrin im Wohnzimmer steht. Mittendrin. Wo steht da dein Fernseher? Nicht irgendwo in der Ecke, sondern am besten Platz, wo du es sehen kannst. Von allen Seiten. Wenn dein Wort wieder den Platz, diesen Stellenwert einnimmt. Die meisten Leute haben gar keinen Altar. Wo ist dein Altar? Und die Probleme kommen, wenn das Volk Gottes kein Altar mehr hat. Als Abraham kein Altar mehr hatte, in Ägyptenland und so weiter, da ist die Sarah in Gefangenschaft gekommen. Da passierten Dinge, die gar nicht passieren sollten. Da ist er sogar zum Lügner geworden. Kein Altar. Wie sieht es mit unserem Altar aus? Unser Altarleben. Weißt du, dort passieren Segnungen, wo der Altar noch ist, wo Gott angebetet wird. Da, wo der Herr sich offenbaren kann, wo das Wort Gottes noch an uns so ergeht und das Wort Gottes erging an uns. Und da spricht Frau Merkel nachher oder kommt der König Fußball. Und alles lieb und gut, ich habe nichts dagegen gegen diese Sachen. Aber weißt du, Jesus ist zuerst. Wo das Reich Gottes an erster Stelle steht, da heißt es in meiner Bibel, da wird euch solches alles zufallen, wenn das Reich Gottes Nummer eins ist in unserem Leben. Ich habe nichts gegen Fernsehen und nichts gegen Radio und nichts gegen irgendwelche Sachen, aber Priorität Nummer eins muss Gott haben. Wo wohnt Gott bei dir? Zu Hause. Die Katholiken in Bayern, wenn du Katholiken besuchst in Bayern, gute Katholiken, die haben irgendwo ihren Herrgottswinkel. Hast du auch so einen Herrgottswinkel irgendwo zu Hause bei dir? Einen Herrgottswinkel, wo du dem Herrn begegnest. Wir wollen nicht katholisch werden, aber wir sollten einen Platz haben, wo wir Gott begegnen, wo wir mit Gott reden und zwar ungestört mit Gott reden können, so einen Herrgottswinkel. Viele Leute wissen nicht mehr, was so die Gegenwart Gottes ist, wie man mit Gott redet. Ich habe mich über diesen alten Bruno Bese mich gefreut. Ich habe, als ich das erste Mal besucht habe, da hat er in seinem Wohnzimmer eine Kniebank, weißt du, und eine offene Bibel, so einen richtigen schönen Altar zu Hause und sagt er, da bete ich morgens. Und ein Mann mit 90, 95 Jahren kniet sich noch hin und betet mit Gott und so laut noch, weil er schwerhörig war, betet zum Herrn. Er hat einen Altar gehabt und deshalb ist er alt geworden und hat Gott gedient mit Freuden, weil er so einen Altar hatte. Jesus ging auf den Berg zu beten, hat auch seinen Altar dort oben gehabt, irgendwo. Er hat dort die Gegenwart seines Vaters gesucht, hat versucht, mit dem Herrn zu reden. Und weißt du, wenn wir nicht mehr den Platz haben des Sieges, den Platz der Gottesoffenbarung, weißt du, ich denke nur an den alten Moses nochmals, der war auch fast so alt wie unser Bruno Bese. Als er dort auf dem Berg war und die Hände hochhob, siegte das Volk Gottes. Als sie wieder runtergingen, siegte Amalek, der Feind. So, immer so, an diesem, nicht, der Sieg wurde nicht entschieden vorne am, durch Josua am Schlachtfeld, der Sieg wurde entschieden durch die Hände des Moses. Wenn keine betenden Hände mehr für die Gemeinde aufgehoben werden, siegt der Teufel. Wenn die wieder, und so weiter, da siegt der Feind, da siegt die Sünde. Wenn über deine Familie keine betenden Hände mehr aufgehoben werden, über die Stadt Berlin keine betenden Hände aufgehoben werden, siegt der Teufel. Wir haben die Verantwortung. Die Verantwortung liegt in unseren Händen. Wenn wir betende Hände hochhalten, können wir das Gericht Gottes aufhalten. Die Wellen aufhalten, die auf diese Welt zurollen, diese Gerichtswellen. Da, wo Gott angebetet wird, da passiert noch was. Wo man auf Gott noch hört, wo man auf Gott noch reagiert und wo man Gott noch ernst nimmt. Da geschieht noch was. Lass uns einfach solche Plätze finden. Wo kann ich Gott begegnen? Wo kann er wirken? Durch mich, an mir. Und der Herr will mit uns sein. Weißt du, es geht nicht nach der großen Zahl. Moses war ganz allein und hat allein die Hände hochgehoben. Und da konnten 1000 Leute unten kämpfen. Die haben Sieg gehabt. Und wenn es nur 10 gekämpft hätten, hätten sie auch die 10 gesiegt. Bei Gott geht es nicht um die Masse, sondern um Gebet. Gott will gebeten werden. Es will alles erbeten sein bei dem lieben Gott. Das ist es. Gott ist dort, wo man sich nicht leicht aufgibt und abschreibt und so weiter und wo man andere beten lässt, aber selber nicht betet. Wir müssen kämpfen. Wir müssen in den Riss treten. Wir müssen Gott suchen. Und dann passieren Dinge. Alles, Matthäus 18, Vers 19, alles, was zwei auf Erden gemeinsam erbitten, alles, was zwei auf Erden gemeinsam erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei oder drei eins werden in meinem Namen oder sich versammeln, da bin ich mitten unter ihnen. Wo ist Gott? Die Gemeinde, wo zwei oder drei eins werden. Wo zwei oder drei eins werden. Nicht der eine will das und der andere will das und jener will das und der andere. Nein, wo die Einheit des Glaubens und des Geistes ist, da passiert was. Weißt du, da werden die Bedürfnisse gedeckt. Bei den Juden mussten 10 Personen immer sein. Ich stehe an der Klagemauer, da zieht mich so ein Jude und sagt, komm her, wir wollen zusammen beten. Er sagt, ich bin kein Jude. Er sagt, doch, komm mit, wir brauchen 10 Männer, sonst kann ich keine Gebetsstunde hier machen. Und gut, das habe ich dann hingestellt und dann den beten lassen. Aber wie gesagt, da brauchst du 10 Leute, bei den Juden brauchst du 10 Leute, bei Jesus reichen 2 oder 3. Halleluja. Da brauchst du nicht die Menge und die Masse. Gott hört, wenn 2 zusammen beten. Wenn 2 zusammen ihre Knie vor Gott beugen. Was 2 gemeinsam erbitten, das passiert. Da brauchst du nicht 1000 Leute. Deshalb ist die Einmütigkeit so wichtig. Einmütigkeit ist der Ort, wo Gott sich offenbart. als sie eins wurden. Und solange wir eins sind, sind wir unschlagbar. Weißt du, deshalb ist das Gebet in Einheit so wichtig, dass wir ein Ziel haben. Jesus, dein Name muss verherrlicht werden. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Nicht mich und um mich. Es geht nicht um mich und es geht auch nicht um dich. Es geht um Jesus. Und wenn Jesus zu seinem Recht kommt, profitieren wir alle. Ja, profitieren, so heißt es. Wie bekommen wir es? Der Knotenpunkt ist, dass wir Jesus einen Raum geben in unserem Leben. Und wie viel Platz hat Jesus in unserem Leben? Weißt du, wir brauchen einen Kontaktpunkt. Und der Kontaktpunkt ist, Herr, wenn ich dich habe, lass uns aufstehen und lass uns heute wirklich ins Gebet gehen und lass uns Gott um Beistand und Gnade bitten. Weißt du, um alles, was ihr wollt, könnt ihr bitten, sagt der Herr. Ihr müsst nur eins werden. Werde eins mit dir selber. Wünsch dir nicht das und dein Geist wünscht dich was anderes und deine Seele wünscht dich was anderes. Nein, wünsch dir zuerst mal das Gleiche und dann bitte, vielleicht ist noch jemand da, wo sich auch das Gleiche wünscht. Bestimmt sind in deiner Umgebung noch jemand anders, der auch das Gleiche wünscht. Nicht alle wünschen sich das Gleiche. Also wenn wir alle, du wünschst dich bestimmt was anderes als dich und du auch wahrscheinlich, aber wir wollen alle zusammen auf Jesus schauen. Wir wollen alle gemeinsam Jesus erleben. Also das ist das einzige Gemeinsame. Du kannst nicht mit allen Leuten zusammengehen, sondern du musst raussuchen, mit wem. Und zwei oder drei reichen vollkommen aus. Und ich sage euch, wir werden eine Explosion des Heiligen Geistes erleben, wenn wir anfangen, in Einheit miteinander zu beten. Nicht der eine die Richtung, der eine betet für Schwiegermutter, der andere fürs Kalb oder für ein Schwein oder für sonst noch was, irgendein Getier oder für einen Hasen oder einen Hund oder Katze. Nein, wir sind hier, um Jesus groß zu machen. Und dann profitiert die ganze Umgebung von uns, unsere Umgebung von der Liebe Gottes. Dann sind wir so Charakter. Der Menschen, so Persönlichkeiten, die das Salz und Licht der Erde sind. Vater, ich danke dir für deine Gegenwart heute Abend und ich danke, dass du auch hier in unserer Mitte wirkst, denn hier wird dein Wort verkündigt, hier wird dein Reich gebaut, hier suchen wir nicht uns selbst, Herr Jesus, und ich möchte nicht mich selber suchen und nicht mich selbst im Vordergrund stellen. Du bist Herr Nummer eins. Du bist Nummer eins, Herr Jesus, und nicht die Gemeinde und nicht die Organisation und nicht der Verein und nicht die Gruppe und nicht das Zentrum. Nein, du bist Herr Jesus und es geht um dich. Herr, und wir wollen dich groß machen in dieser Stadt Berlin. Wir wollen Menschen ermutigen, wir wollen Menschen dienen, wir wollen den Menschen in die Gegenwart Gottes bringen. Halleluja, und lass uns stille sein und auf den Herrn harren, denn er ist es, der große Wunder tut. Er ist es, der Tote lebendig macht. Er ist es, der die toten Gebeine zusammenbringt. Geschwister, lasst uns gefasst machen, Gott will all die toten Gebeine wieder zusammenbringen, die irgendwo im Brachfeld liegen, die liegen rum und so weiter. Aber der Wind des Herrn, der Odem des Herrn ist es, was das macht. Nicht die Worte vom Propheten Hesekiel. Nein, der Geist ist es, der die Knochen zusammenbringt. Der Geist ist es, der das Fleisch wachsen lässt. Der Geist ist es, der Befreiung bringt. Der Geist ist es, was uns wieder nach vorne bringt. Der Geist ist es, was uns den Himmel öffnet. Der Heilige Geist ist, der uns Zugang zu Gott verschafft. Halleluja, das ist der Platz. Der Geist Gottes soll über uns sein. Lieber Heiland, leg über all die Kinder Gottes, die heute Abend hier dein Wort hören, auf ihre Leben. Lass sie voll Heiligen Geistes sein, dass sie befähigt werden, denn Armen das Evangelium zu predigen, Gefangenen die Freiheit zu bringen, den Blinden das Augenlicht, den Tauben das Gehör, Halleluja, und dann den anderen Restlichen ein Gnadenjahr des Herrn zu verkündigen. Ich danke dir, Geist Gottes, dass du Menschen veränderst. Du veränderst jetzt Menschen. Danke, Jesus. Amen.